Aus dem Predigtext für den heutigen vierten Advent, Jesaja 52, ein Vers, Jesaja 52, Vers 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Da ist also ein, liebe Gemeinde, wie Schuppen von den Augen gefallen. Es ist doch gar nicht so, wie ängstlich mir immer selbst vormache, dass ich überhaupt nichts zu melden habe auf dieser Welt, dass ich der letzte Dreck bin. Dass all das, was ich als Prophet weitergeben will, was ich weitergeben versuche, vergeblich ist, in Sand gesetzt, ist lieblich. Vor Gott ist das lieblich, köstlich, wertvoll. Gott lässt uns ja immer wieder Entdeckungen machen. Das Wort Gottes ist voll davon, wie Leute Gottes Entdeckungen gemacht haben, wie Gott ihnen die Augen aufgemacht hat. Der Psalmbeter, wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Oder Apostel Paulus, als er nachsinnt über den Weg Gottes mit seinem Volk Israel, diesen beschwerlichen Weg mit einem Volk, das Gott nicht haben will, das Gott ablehnt, wie unerforschlich sind die Wege Gottes. Am Ende ist alles von ihm, zu ihm, durch ihn, ist alles auf Gott hin gelenkt. Entdeckungen, die man bei Gott machen kann. Der Schreiber des Hebräerbriefs hat die Entdeckung gemacht, wie schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Nicht bloß immer harmlos, dass wir dudeln können, das liebliche Kind. Gott ist auch voll Heiligkeit. Das Leben eines Christenmenschen ist eigentlich so gedacht, dass wir, so alt wir werden dürfen, Entdeckungen machen mit Gottes Zeugen über dem, was sie, wie der Jesaja entdeckt hat, wie lieblich sind die Füße der Boten. Oder dass wir selbst von Gott erschlossen bekommen, dass wie ein Vorhang sich zurückzieht, und wir Entdeckungen machen und erfahren, darin besteht das ewige Leben, dass wir dich, der du allein wahrer Gott bist, erkennen. Lass uns in deiner Kenntnis nehmen zu. Jetzt aber zu dieser Entdeckung, die der Jesaja gemacht hat. Wie lieblich sind die Füße der Boten, der Freudenboten. Und er hat gemeint, ein paar Kapitel vorher ist zu lesen, Herr, es ist umsonst, was ich tue. Ich bringe meine Zeit und Kraft vergeblich und unnütz zu. Hat doch gar keinen Sinn, was ich mache. Israel will mich hören. Es ist wie wenn ich mit einer fremden Sprache spreche. Sie lachen mich aus und sagen, quack so zu, was schwätzt denn eigentlich? Ein Ochs kennt seine Krippe, ein Esel kennt den Stall seines Herrn, aber Israel kennt es nicht und ich kann einladen, so viel ich will. Er hat gemeint, er sei berufen bei jener herrlichen Berufung im Tempel als Sonderbeauftragter Gottes hinein ins Volk Israel. Als Extra-Kurier. Und jetzt sagt er, wenn ich meine Füße ansehe, ich bin wie der letzte Meldegänger, der zwischen die Fronten geraten ist. Ich habe mal gehört, wie ein alter Oberst aus dem Zweiten Weltkrieg über die Meldegänger gesagt hat, die armen Schweine. So als arme Schwein ist sich der Jesaja vorgekommen. Eigenen Volk ausgestoßen, die Fremden verstoßen mich. Ich kann mich nicht mehr verständlich machen. Die Botschaft kommt nicht an. Ich bin nicht ein Ritter gegen Tod und Teufel. Im Altertum waren die Equitani, die Berittenen, die waren was recht. Die Füße der Freudenboten. Wenn die Leute bloß meine Sandalen quietschen hören, gehen sie durch. Wenn sie meine schmutzigen, verkrusteten, von Dornen aufgerissenen Sohlen sehen, dann lächeln sie über mich. Ein tolles Bild. Die Füße der Boten. Im Altertum hat man beim Essen die Füße hinter sich gestreckt. Kürten die Pedale, die Schweißpedale, die wollen wir nicht sehen. Das ist das vom Körper, was nicht so wichtig ist. Wie lieblich sind die Füße. Sogar meine Füße sind lieblich. Vielleicht nicht Menschen, aber Gott sind sie lieblich, dass ich mit meinen Füßen diese Botschaft ins Volk Israel trage. Auch das andere Bild, das uns vielleicht gar nicht auf den ersten Blick auffällt, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten. Die Berge sind wie bis Afghanistan letzter Zufluchtsort der Versprengten, wo Menschen abseits von großen Durchgangsstraßen und Städten letzte Zuflucht finden, abgeschottet. Ja, wenn ich denen die Botschaft bringen will, dass du König bist, die wollen es doch gar nicht hören. Die es ist wie wenn alles verstopft ist, die Sinne sind besetzt. So weit weg ist doch der Jesaja mit seiner Verzweiflung von uns gar nicht. Uns ist immer sogar bei Pro Christ aufgegangen, wenn wir versuchen, professionell zu sein. Ach, es ist doch lächerlich verglichen mit dem, was Günther Jauch auf die Beine stellt und Millionen sauen es zu, nicht? Beim Millionärspiel. Wir wollen Sonderkuriere Gottes sein und die Welt lächelt und sagt, das wollen professionelle Leute sein. Ich komme doch nicht drüber mit meiner Botschaft. Über die Engel schreiben die Zeitungen seitenweise, aber über Jesus, höchstens vielleicht nur über das liebliche Kind, aber den Retter der Welt. Ein Ochs kennt seine Krippe, aber die Menschen wollen die Botschaft nicht hören, die für sie bestimmt ist. Hat es den Wert, ich bringe meine Kraft unnütz zu. Und jetzt plötzlich kriegt der Jesaja von Gott den Blick. Wie lieblich ist es für Gott, wie köstlich, wie erfreulich, wie wohltuend, dass da einer ist, der meine Einladung in mein Volk Israel hineinträgt. Das ist ja großartig. Ein neuer Blick. Nicht, weil der Botschafter, der Messenger so großartig ist, aber seine Message, seine Botschaft. Wie lieblich die sind auf den Bergen, die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die sagen zu Zion, du dein Gott ist König. Er hat zur Chefsache erklärt dein Schicksal. Er hat die Fäden in die Hand genommen, ist nicht abseits. Er regiert. Keine Sorge, er wird alles dem Ziel zuführen, so heißt es dann im Vers 10, dass aller Welt enden das Heil Gottes sehen müssen, sehen können. Nicht bloß sagen, jetzt haben wir ein weißes Weihnachten. Nein, dass es Heil Gottes sehen. Sagt es zu Ziel, das ist die Botschaft. Gott ist in Kontrolle der Geschichte, er hat es in der Hand. Es ist ja auch unter uns gerade in den letzten Monaten so eine Diskussion gewesen, ob man damit heute noch kommen kann. Der Präsident eines wichtigen, großen kirchlichen Werkes hat vertreten, man kann doch heute nicht mehr von Jungfrauengeburt reden und von der Auferstehung Jesu. Sind doch veraltete Begriffe der Sprache Kanaans, wenn wir das Advertising der Christenheit besser machen wollen, müssen wir neue Begriffe haben, neue Vorstellungen, neue Bilder. Und da war es dann der Chefredakteur einer der größten deutschen Wochenzeitungen, Spross der Feinger Brauereifamilie, der einen Artikel geschrieben hat und gesagt hat, wie falsch, wenn Gott in unsere Welt einbricht, wenn Gott unsere Welt nicht loslässt, wenn Gott in dieser Welt noch etwas tun will, dann gibt's Kontaktstellen, dann gibt's Bruchstellen, die wir gar nicht mehr mit unserer menschlichen Sprache erklären können, die uns fremd sind, die ungewohnt sind. Im Grunde genommen war der ganze Artikel wie eine Variation über das eine Thema, ohne eine übernatürliche Rettungsaktion ist doch unsere irdische Existenz hoffnungslos. Und als ich den Artikel einer Oberstudienrätin weitergegeben hatte, die gesagt hat, ich habe so meine Probleme mit der Jungfrauengeburt, ich habe da biologische... hat sie gesagt, stimmt eigentlich. Bloß ein Satz. Ohne überirdische Rettungsaktion ist doch unsere irdische Existenz hoffnungslos. Wenn da nicht etwas geschieht, was sonst in unserer Welt überhaupt nicht vorkommt, was nicht gibt, wofür es keine Beispiele gibt. Die Botschaft ist so veraltet nicht, wie wir oft meinen. Die verlässliche Botschaft, jetzt auch in Weihnachtstagen hoffentlich verständlich wird, nicht bloß Sentimentalitäten, dass diese übernatürliche Rettungsaktion Gottes begonnen hat. Aber wie gesagt, wir scheuen uns manchmal. Die größte Not der Christen ist ihre Geniertheit. Schwäbisch ihre Genanz. Gell? Man kann doch heute nehmen, gell? Man muss von außen her kommen und ganz langsam hinführen zum Zentrum. Die Menschen verstehen es doch nicht. Wir waren in einem Mitarbeiterkreis, ehrenamtlicher Mitarbeiter. Das Thema kam auf Krankenbesuche. Und da hat sich schnell so die allgemeine Meinung eingependelt. Bloß nicht zu viel Frommes am Krankenbett, bloß nicht zu viel Gebete, bloß nicht zu viel Bibelstunde. Kleinen Blumengruß und ein fester Händedruck und eventuell die Hand festhalten und auch erzählen, was draußen geschieht, dass die Menschen noch wissen, was außerhalb der Krankenhausmauern geschieht. Und da hat einer einen puterroten Kopf bekommen in unserer Mitte. Und dann ist aus ihm herausgeplatzt, woher habt ihr das eigentlich? Woher wisst ihr denn das? Vor einem halben Jahr, erzählte er, lag ich nach zwei schweren Schlaganfällen im Krankenhaus. Mein Sprachvermögen war weg. Und da kamen sie und saßen Stunden an am Bett und haben gesagt, du wirst schon wieder schaffen, du hast immer wieder gepackt und mir ist der Schweiß auf die Stirn getreten und ich habe gewartet, dass einer endlich mal sagt, Jesus ist da. So aktuell ist die Botschaft, dass alles, was wir Tröstlichem sagen wollen, weit zurücktritt, verglichen mit dem, dieser einen Message, dieser eine Botschaft, der Herr ist König, der ist da. Jesus ist vom Vater gesandt worden. Die überirdische Rettungsaktion hat begonnen. Wie lieblich sind die Füße der Boten, die das verkündigen. Wie lieblich. Lassen Sie mich noch ein paar Sätze dazu sagen. Manchmal ist auch öfter sicher, als wir denken, für Menschen liebenswert, tröstlich, ermutigend, horizontweitend. Wenn wir ihnen neu etwas von Gott sagen. Als ich da vor ein paar Monaten schwer operiert im Marienhospital lag, hat man mir schließlich noch einen Nachbarn gegönnt, das Bett hereingefahren. Und abends habe ich gedacht, soll ich anbieten, dass wir miteinander beten? Es war so ein richtig rechtschaffener, tüchtiger Schwabe, der aber sicher mit Kirche und Gott und Bibel und Gebet schon lange nichts mehr an Hut hatte. Und ich habe gesagt, könnte man nicht miteinander beten? Oh ja! Und am nächsten Morgen hat er gesagt, Herr Schäfbuch, so gut habe ich schon lange nicht mehr geschlafen wie heute Nacht. Also, verstehen Sie, wir meinen immer, wir würden den anderen was aufbinden, wie wenn wir einen stinkenden Hering aus der Tasche ziehen würden. Wenn wir mit ihnen beten, wenn wir sie in die Gegenwart Gottes nehmen. Und dabei ist es für die eine Welt, nach der sie sich sehnen. Gerade der Begleitung des schweren Trauerfalls. Sagt die Mutter, ich habe gemerkt, ich sollte noch mit meinem sterbenden Sohn beten und kann nicht mehr beten. Die Not unserer Welt, als viele, die gern beten wollten, zu Gott rufen wollen, es gar nicht mehr können. Da ist gar nicht so aus der Welt, so aufdringlich, wenn wir sagen, darf ich nicht mit ihnen, darf ich für sie beten, darf ich ihren Namen vor Gottes Thron. Vieles ist lieblicher, köstlicher, wohltuender, erkenntnisweitender, als wir denken, aber im Normalfall ist doch so, dass unsere Zeitgenossen über uns Christen lächeln. Und wenn wir ein Angebot machen, ist das so ähnlich, wie wenn wir bei den letzten Weihnachtseinkäufen über die Königstraße Fußgängerzone gehen. Und da tritt uns so ein Zeuge Jehovas in den Weg und will uns seinen Wachturm verkaufen. Und wir sagen, nein, danke, ist ganz lieb. So ähnlich machen sie es doch uns auch. Danke. Gut gemeint, aber habe ich nicht nötig. Im Normalfall. Im Normalfall ist doch so, dass die Leute lächeln, wie wenn der Bundespräsident in seiner Weihnachtsansprache auch einen frommen Satz sagt. Der musste es eben, weil sein Vater Wanderprediger war. Aber für Gott ist es lieblich. Die letzte Autorität, die es über unsere Welt gibt, das letztgültige Urteil spricht Gott. Mir ist das lieblich. Wenn ihr auch in aller Schwachheit als schwache Meldegänger Gottes, die euch vorkommt wie die zurückgebliebenen Fußkanten der Völkerwanderung, wie Leute, die gar nicht mehr diese Welt passen mit ihrer Botschaft, wenn ihr es trotzdem anbietet. Und da sage ich euch nicht, ihr müsst jetzt ein bisschen professioneller machen, ihr müsst ein bisschen geschickter anpacken. Vielleicht ist es manchmal gar nicht schlecht, wir würden es so machen, aber manchmal denke ich oft, wir kommen zu schnell mit dem, was wir anbieten. Anstatt dass wir zuerst fragen, wie werden Sie denn mit Ihrem Leid fertig? Mit dem, was über Sie lasten, sagen die Leute, ja, ich werde doch gar nicht fertig, wie machen Sie es denn? Und dann können wir reden. Wir brauchen oft bloß zwei, drei andere Sätze der Einleitung. Anstatt dass wir gleich meinen, wir müssten etwas verkaufen, was der andere gar nicht will im Auge. Aber wichtig ist, dass für Gott lieblich. Er hat das in Jesus festgelegt. Als Jesus dort bei der Taufe am Jordan zu Johannes kam und sich unter die Schar derer stellte, die merkten, in unserem Leben ist so viel verpusht, da muss viel anders werden, wir wollen neu anfangen, hat sich Jesus unter die Schar dieser Täuflinge gestellt. Und der Johannes hat gesagt, Entschuldigung, halt mal, nimm eher meinen Platz ein. Jesus sagt, nein, es kommt darauf an, dass es Gerechtigkeit gibt. Und deshalb gehe ich zu den Sündern. Und wissen Sie, was Gott drüber gesagt hat? Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Taucht das wieder auf? So ist richtig. Wenn Jesus bei denen ist, deren Leben zerbrochen ist, da gehörst du hin. Die andere Stelle wird uns berichtet, Matthäus 11. Jesus jubilierte im Heiligen Geist. Da ist ihm auch plötzlich eine Erkenntnis geworden, von Gott erschlossen worden. Was der Vater tut, das tut auch der Sohn. Was der Vater für richtig ansieht, sieht auch der Sohn als richtig an. Jubilierte im Geist, Herr, ich preise dich, Gott, Herr Himmels und der Erden, dass du es den Weisen und Klugen verborgen hast und hast den Unmündigen geoffenbart. Vater, alles, das All ist mir übergeben. So ist es wohlgefällig vor dir. Kommt es mir, das lieblich, so ist es wohlgefällig, dass diese durcheinander geratene Welt, dieses All, Jesus übergeben ist. So ist es gut in den Händen Jesu. Die überirdische Rettungsaktion hat begonnen. Lieblich für Gott. Es ist lieblich für Gott, wenn wir dazu mithelfen dürfen, dass Menschen begreifen, Reich Gottes ist dort, wo mitten in einer zertretenen, dornigen, steinigen Welt Gott auch noch da ist und etwas wachsen lässt. Leute meinen immer, Reich Gottes müsste sein, Friede, Freundschaft, Eierkuchen, dass es keinen Krieg mehr gibt, keine Spannungen, keinen Hass mehr. Die Weihnachtsansprachen werden voll davon sein, von dieser Illusion. Reich Gottes, so hat es uns Jesus gesagt, Matthäus 13, ist dort, wo mitten unter steinigem, dornigem, hoffnungslos Gott auch noch was tut. Und das gilt auch für jede Situation hinter den Glastüren. An Weihnachten gibt es so viel Krach in den Familien, wie es sonst Jahr über kaum mehr gibt. Spannung, gell? Man ist fix und fertig und erwartet zu viel. Dort, wo zertreten es ist, wo Spannung ist, wo Hass ist, wo man am liebsten aus alles verlassen wird, da will Gott etwas tun, wenn das anderen Menschen aufgehen würde. Wenn so oft gesagt wird, Hauptsache ist, dass man jeden Morgen gesund aufstehen kann. Auch lassen Sie mich als Kranker sagen. Hauptsache ist, dass man von Gott angenommen ist. Toll, dass man das als Kranker weitersagen kann. Jesus nimmt die Sünde an. Es ist lieblich für Gott, wenn das laut wird. Wenn Menschen erkennen, die Ehre Gottes besteht darin, Menschen mit einem verpfuschten Leben in den Himmel zu bringen. In unserem Volk ist ganz merkwürdig, die meisten, 98%, denken, nach dem Sterben geht es irgendwo in die ewigen Jagdgründe oder es geht in den Himmel oder irgendwo wohin, es geht weiter. Aber dass Gott Sünder gerecht macht, für Gott lieblich, dass wir das bezeugen können. Lieblich ist für unseren Gott, wenn die kommenden Festtage für uns ein Anlass werden dazu, einem anderen Menschen zu sagen, ohne übernatürliche Rettungsaktion ist doch unsere ganze irdische Existenz hoffnungslos. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, wenn sie Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen und die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Amen.